Yes, also wir befinden uns gerade in dem zweiten Teil der Predigtserie Unverzichtbar. Und diejenigen von euch, die mich schon so ein bisschen kennen, die wissen, dass ich eigentlich eine Person bin, die auf sehr viele Dinge in meinem Leben verzichten kann. Also ich kann sogar auf leckeres Essen verzichten. Ich weiß, kaum zu glauben, ist aber trotzdem wahr. Für mich muss Essen nicht lecker sein, es muss einfach nur viel sein. Ja, also ich habe wirklich als Student so eine Phase gehabt, wo ich am Tag ungefähr ein halbes Kilo Haferflocken und ein halbes Kilo Magerquark gegessen habe. Und das ist definitiv nicht lecker, aber hey, ich war der glücklichste Mensch auf Erden. Solange es viel ist, bin ich glücklich. Also auf leckeres Essen, ich kann sehr gut drauf verzichten. Ich kann auch sehr gut auf andere Dinge verzichten, zum Beispiel auf Schokolade. Manche würden sagen, das sei eine Gabe Gottes. Ja, aber für mich persönlich ist das eigentlich die Norm. Also wenn mir Freunde so erzählen, ne, wenn sie abends nach Hause kommen und sich dann vor dem Fernseher flacken und dann so eine Packung Gummibärchen oder Schokolade aufmachen und dann in so einen Fresswahn verfallen und alles innerhalb von einer Minute aufessen, da denke ich mir immer so, ich brauche eigentlich nur so ein Stückchen und dann bin ich zufrieden. Also ich bin sehr schnell zufrieden zu bekommen. Und das ist auch so eine Sache, auf die ich sehr gut verzichten kann, ist Schokolade. Und in all den Dingen, auf die ich definitiv verzichten kann, gibt es dennoch so eine Sache, auf die ich auf keinen Fall verzichten kann. Und das ist mein Schlaf. Also ich liebe meinen Schlaf. Mein Schlaf, ah, der ist für mich so richtig heilig. Ne? Und ich finde, Schlaf ist sowas Besonderes. Es hat sogar heilende Kräfte. Also meine Mama hat immer gesagt, vielleicht hat eure Mama das auch schon mal gesagt, wenn ihr krank wart, Schlaf ist die beste Medizin. Besser als Antibiotikum, besser als Ibuprofen, wenn du krank bist. Geh einfach schlafen. Das ist das Beste, was du machen kannst. Also von daher finde ich Schlaf schon etwas sehr, sehr Besonderes. Und ich meine, überleg mal, ein Drittel deines Lebens verbringst du nur mit Schlafen. Das ist, wie essentiell es ist. Ein Drittel deines Lebens, das Einzige, was du machst, du liegst einfach da und machst absolut gar nichts. So, das ist unser Leben. Ein Drittel davon. Also Schlaf ist etwas fundamental Wichtiges, Essentielles. Und ich finde es manchmal ein bisschen lustig, wenn ich so sehe, wie Menschen so auf ihrem Profilbild so einen Löwen haben oder auf ihrem Hintergrundbild. Und auch wenn ich im Fitnessstudio manchmal höre, da sagen die Leute dann immer, hey Bruder, du schaust aus wie ein Löwe. Ja, erwecke den Löwen in dir. Und ich denke mir so, ey, ihr wisst schon, dass ein Löwe ungefähr 20 Stunden am Tag schläft. Also das ist richtig krass. In der Hinsicht finde ich das sehr inspirierend. Ja. Aber wenn ich mal jetzt ein bisschen ernster werden sollte, was ich wirklich inspirierend finde, das sind unsere Mütter. Einfach aus dem Grund, weil jede Mutter weiß, wie es ist, tagelang und auch wochenlang, sogar monatelang mit sehr, sehr wenig Schlaf auszukommen. Und aus dem Grund, lasst uns bitte einfach mal allen Müttern hier in dem Raum und auch online einen riesen Applaus geben für ihre Opferbereitschaft, für ihre Mühe. Ja? Was will mir schon ohne euch machen, hey? Ja, und wir sind auch gerade mit einem Gottesdienst, deswegen sollte ich jetzt so langsam mal die Kurve zu dem geistlichen Teil bekommen. Und auch für einen Gottesdienst ist eine Predigt unverzichtbar. Und deswegen wollen wir uns jetzt einfach mit der Frage auseinandersetzen, welcher Teil der Bibel ist denn eigentlich unverzichtbar? Also was in der Bibel ist so unverzichtbar, so fundamental wichtig, so essentiell, dass man sagen kann, ey, auf keinen Fall kannst du das weglassen. Und vielleicht bist du hier und du hast schon mal in der Bibel gelesen, von vorne bis hinten, vielleicht von Genesis bis Offenbarung, hast es tatsächlich geschafft. Und dann willst du mir wahrscheinlich zustimmen, dass es echt so ein paar Teile gibt, auf die man definitiv verzichten kann. Ja, also manche Teile in der Bibel, vor allem so im Alten Testament, ist schon echt ein harter Tobak, ne? Also manche Teile, die sind einfach wie so ein alter Kaugummi, ne, den man immer noch kaut und der Geschmack ist schon längst draußen, aber man kaut immer noch so ein bisschen drauf rum, aber es ist eigentlich nichts mehr drin. Und man wünscht sich einfach, dass dieses Kapitel endlich zu Ende geht. Also so geht es mir zumindest sehr oft, vor allem mit den Geschlechtsregistern, wo einfach nur aufgelistet wird, wer von wem abstammt, um Seite für Seite, wer der Vater von wem ist. Und ich denke mir einfach nur so, ist mir egal, wer dein Vater ist. Also es ist so, wenn ich immer so ehrlich sein darf. Ne? Aber es gibt Dinge in der Bibel, wo ich sage, boah, du, kann ich echt drauf, verzichten, muss nicht sein. Aber natürlich, auch diese Dinge sind sehr wertvoll und es gibt einen Grund, warum sie drinnen stehen. Nichtsdestotrotz sind sie nicht fundamental. Und deswegen wollen wir uns anschauen, was ist aber dann eigentlich fundamental wichtig? Was ist wirklich unverzichtbar? Und in dieser ganzen Denke, die viele Leute haben, wenn sie schon mal in der Bibel gelesen haben und dann es frustriert einfach in die Ecke gejietet haben, ist letztendlich, dass sie gemerkt haben, ja, irgendwie auf ein paar Sachen kann ich verzichten. Und aus dem Grund haben sie ja den Fehlschluss getroffen, diesen fatalen Fehler gemacht zu sagen, okay, dann kann ich doch eigentlich auf die gesamte Bibel verzichten. dann ist ja auch die gesamte Bibel für mich irrelevant. Und für viele Leute ist die Bibel so ein verschlossenes Buch mit 7 Siegeln. Für viele Leute ist es einfach nur ein Buch der Antike, was halt irgendwie sehr alt ist, was für unsere moderne Zeit nicht mehr wirklich sinnvoll ist. Und viele Leute verstehen eigentlich gar nicht, was ist denn eigentlich der Sinn von der Bibel? Und hinter dieser Frage steckt eine sehr wichtige Antwort. Und es ist auch die gleiche Antwort auf die Frage, was ist der Sinn deines Lebens? Diese zwei Fragen hängen eins zu eins miteinander zusammen. Was ist der Sinn der Bibel und was ist der Sinn deines Lebens? Und um den Sinn von einem Buch herausfinden zu müssen, sollte man am besten den Autor fragen. Und der Autor der Bibel ist Gott selbst. Und wenn du Gott fragen würdest, hey Gott, warum hast du uns eigentlich dieses Buch gegeben? Was ist eigentlich der Sinn davon? Und dann würde Gott dir sagen, hey du, im Wesentlichen geht es eigentlich gar nicht um ein paar Geschichten. Es geht im Großen und Ganzen gar nicht um Gesetze und Regeln und Tieropfer und all diese Dinge. Im Großen und Ganzen geht es letztendlich um eine Person. Und sein Name ist Jesus. Jesus ist der Fokus von der Bibel. Und deswegen, wenn du in der Bibel liest, wenn du dir eine Predigt anhörst, dann ist der Fokus immer Jesus. Er ist der Dreh- und Angelpunkt von dem gesamten Buch. Er ist das Ziel von dem Gesamten. Deswegen, wenn du in der Bibel liest, dann sollte dein Denken immer sein, ich möchte dadurch Jesus immer besser kennenlernen. Und wenn du Jesus besser kennenlernst, dann wirst du automatisch auch Gott, den Vater, besser kennenlernen. Weil Jesus selber gesagt hat, wer den Vater gesehen hat, beziehungsweise wer mich gesehen hat, der hat den Vater gesehen. Mich gesehen, den Vater gesehen. Wer mich erkannt hat, der hat automatisch erkannt, wie Gott der Vater ist. Das heißt also, der Sinn der Bibel und der Sinn deines Lebens ist, den zu kennen, der dich besser kennt, als was du dich selber kennst. Ich sag's nochmal. Der Sinn der Bibel und der Sinn deines Lebens ist, den zu kennen, der dich besser kennt, als was du dich selber kennst. Deswegen wurde es geschrieben. Und Jesus untermauert dieses Argument nochmal ein bisschen und er sagt letztendlich, hey, das ist das ewige Leben. Darum geht's wirklich. Eine ewige Beziehung zu Gott, dem Vater, zu haben und zu ihm. Und deswegen sagt er, dies aber ist das ewige Leben, den allein wahren Gott zu erkennen und den, den er gesandt hat, Jesus Christus. Darauf kommt es wirklich drauf an. Das heißt, in all den Bibelversen, die drinnen stehen, in all den Geschichten, in all den Büchern, in all den Kapiteln, in all diesen Dingen, ist die eine Person, die unverzichtbar ist, Jesus Christus. Und deswegen habe ich mir ein brillantes Zitat ausgedacht. Ich kann mir auf jeden Fall schon mal ein bisschen Eigenlob geben und auf die Schulter klopfen. Und zwar, die Bibel ohne Jesus ist wie der Film Spider-Man ohne Spider-Man. Das ergibt einfach keinen Sinn, ja? Stell dir vor, haben wir ein paar Spider-Man-Fans hier, ne? Aber stell dir mal vor, du gehst ins Kino, ne? Freust dich auf den Film, sitzt 2 Stunden drinne und am Ende denkst dir, aber wo ist jetzt Spider-Man? Wo ist er aufgetreten? So, das wäre extrem enttäuschend. Und mit der Bibel ist genauso. Jesus ist der Hauptdarsteller der Bibel. Er ist der Mittelpunkt, er ist der Dreh- und Angelpunkt und er ist der Fokus von dem gesamten Buch. Und das ist nicht nur meine Meinung. Das wär nichts wert, ne? Sondern die Meinung von Paulus, das ist auch die Meinung von Johannes, es ist die Meinung von den Aposteln, von den Jüngern, die Jesus besser kannten als wir alle zusammen. Die wirklich tagtäglich Zeit mit Jesus verbracht haben. Die ihn wirklich von Angesicht zu Angesicht gesehen haben, von ihm gelernt haben, Fragen stellen konnten und all diese Dinge. Und Johannes sagt, durch ihn, durch Jesus ist alles entstanden. Es gibt einfach nichts, was ohne ihn entstanden ist. Denn in ihm, in Jesus, war das Leben. Das heißt also, dieses ganze Universum, alles, was du mit deinen Augen sehen kannst in der Schöpfung, alles, was so wunderschön ist, wenn du am Strand bist oder wenn du in die Berge gehst oder in den Bayerischen Wald gehst, was auch immer, ne? Wenn du das alles siehst, dann staunen wir einfach über die Schöpfung. All das hat Jesus erschaffen. Und auch wenn er es nicht erschaffen hätte, würde trotzdem ohne ihn alles leblos sein. Denn er ist derjenige, der alles mit Leben erfüllt, mit seinem Lebensatem. Das ist, was Johannes gesagt hat. Und der Apostel Paulus, der sagt etwas sehr Ähnliches. Der Apostel Paulus sagt, der Sohn, das heißt Jesus, er ist das Ebenbild des unsichtbaren Gottes. Er ist derjenige, der den unsichtbaren Gott auf einmal sichtbar gemacht hat. Und er ist derjenige, der über der gesamten Schöpfung steht. Er ist der Herr, er ist der König, er sitzt auf dem Thron. Das ist, wer Jesus ist. Und in ihm ist alles erschaffen worden, was im Himmel und auf der Erde ist. das Unsichtbare und auch das Sichtbare. Und jetzt kommt's, er sagt dann auch noch, und alles ist durch ihn und für ihn erschaffen worden. Das heißt also, jeder einzelne von uns ist von Jesus erschaffen worden und vor allem aber für ihn erschaffen worden. Du wurdest erschaffen, um eine Beziehung mit Jesus zu haben. Das ist der Sinn deines Lebens, eine Beziehung mit Jesus. Und alles hat in ihm seinen Bestand. Seht ihr, der Apostel Johannes und der Apostel Paulus, die hätten es nicht noch deutlicher machen können, als was sie es eigentlich gerade schon gesagt haben, wie wichtig, wie fundamental, wie essentiell Jesus ist. Und sie sagen es nicht nur an diesen Versen hin und wieder oder so, sondern die wiederholen diesen Gedanken immer und immer wieder in all ihren Briefen an die verschiedenen Gemeinden, damit sie es verstehen. Und hier ist das Ding, die Gemeinden, an die er geschrieben hat, zum Beispiel die Gemeinde in Kolossee oder in Korinth, die haben das immer wieder vergessen. Die haben sich immer wieder mit anderen Dingen und mit anderen Lehren beschäftigt und haben das dann auf einmal zu der zentralen Sache gemacht. Und Paulus musste sie immer wieder daran erinnern, hey Leute, darum geht es doch eigentlich gar nicht. Und er sagt zu der Gemeinde in Korinth, er sagt zu ihnen, hey, als ich zu euch gekommen bin, da habe ich mir vorgenommen, nichts anderes zu wissen, außer Jesus. Er will nichts anderes wissen, außer Jesus. Und genau das war auch mein Herzensanliegen heute in dieser Predigt. Wo ich mir gedacht habe, wenn ich heute hierher komme, dann habe ich mir fest vorgenommen, unter euch nichts anderes zu wissen, außer Jesus und Jesus allein. Paulus sagt, es gibt nichts Wissenswerteres, nichts Wichtigeres, was du jemals in deinem Leben studieren oder wissen könntest oder erfahren könntest, als nur Jesus. Siehst du, das brennt in ihren Herzen. Warum brennt es in ihren Herzen? Weil sie den auferstandenen Herrn erlebt haben. Wenn du Jesus erlebst, dann brennt es in dir, wo du sagst, es interessiert mich nichts außer Jesus. Gib mir einfach nur Jesus und ich bin zufrieden. Ich weiß genau, wie das bei mir gewesen ist damals, als ich mit dem Heiligen Geist erfüllt worden bin und ich dann mit meinen Freunden da stand, mit meinen Kollegen und so weiter, und die haben dann über Fußball geredet und all diese anderen Dinge. Und ich bin irgendwann einfach gegangen, weil ich mir gedacht habe, es hat mich so traurig gemacht. Ich will nicht über irgendwas anderes reden außer Jesus. Gib mir einfach nur Jesus. So, das war die Zeit, wo ich ganz frisch, einfach mit so einer Liebe getränkt war, wo ich gedacht habe, nur Jesus. Ich will, hör auf zu reden. Lass uns einfach beten. Lass uns, der Herr ist hier. Warum reden wir über andere Dinge, wenn Jesus hier ist? Interessiert mich alles nicht. Und genauso hat Paulus sich auch gefühlt. Und dann ein Kapitel weiter sagt er, hey Leute, das Fundament eures Glaubens, das Fundament ist bereits gelegt. Versuch nicht, das Fundament irgendwie zu rütteln. Versuch nicht, irgendwas dran zu ändern. Das Fundament ist bereits gelegt und kannst nie ein anderes Fundament legen. Das Fundament ist Jesus und Jesus allein. Ohne ihn macht der ganze Glaube keinen Sinn. Ohne ihn fällt das ganze Haus zusammen. Du kannst kein Haus in der Luft bauen. Du brauchst ein Fundament, ein gutes Fundament, was nicht zusammenfällt. Und Jesus fällt nicht zusammen. Nicht mal der Tod konnte Jesus halten. Das ist das beste Fundament, was du haben kannst in deinem Leben. Und auch wenn du die Bibel auswendig kennst, auch wenn du alles in der Bibel studiert hast, aber Jesus außen vor lässt, dann bringt die gesamte Bibel dir gar nichts. Wenn du die ganze Heilige Schrift kennst und liebst und studierst und all diese Dinge, aber Jesus außen vor lässt, ist sie sinnlos. Warum? Weil ihr Sinn darin besteht, auf Jesus hinzudeuten. Das ist der Sinn. Und für all diejenigen, die vielleicht glauben, hey, ich denke, die Bibel ist zu kompliziert für mich, deswegen lese ich nicht in der Bibel und diese ganzen Aussagen verstehe ich nicht, ist irgendwie alles zu theologisch und alles zu kompliziert. Der Apostel Johannes macht es ganz einfach, sodass jeder verstehen kann, wie wichtig Jesus ist. Selbst die Kinder im Kindergottesdienst. Und er sagt ganz simpel, wer den Sohn hat, der hat das Leben. Und wer den Sohn nicht hat, der hat das Leben nicht. Ganz einfach. Er sagt nicht, wer die Bibel hat, der hat das Leben. Er sagt auch nicht, wer in die Kirche geht, der hat das Leben. Er sagt nicht all diese Dinge, sondern er sagt, wer Jesus hat, der hat das Leben. Jesus ist gleich Leben. Das ist, wie zentral er ist. Und das, was die Jünger gesagt haben, das, was die Apostel gesagt haben, die das ganze Neue Testament geschrieben haben. Und jetzt stellst du dir vielleicht auch die Frage, okay, was hat Jesus selber gesagt? Was war denn eigentlich die Meinung von Jesus höchstpersönlich gewesen? Ich meine, gut, ihr habt meine Meinung gehört, ihr habt die Meinung von den Jüngern und von den Aposteln gehört. Was hat aber Jesus selber gesagt? Und Jesus hat eine Aussage gemacht, als er zu den Pharisäern gesprochen hat, zu den Schriftgelehrten, zu der religiösen Elite seiner damaligen Zeit. Und diese Menschen, die kannten wirklich die Bibel. Also die haben das Buch studiert, in- und auswendig. Sie haben ihr ganzes Leben gewidmet, es zu lehren, es einfach sich damit auseinanderzusetzen, ihre Zeit, ihr Geld. Sie haben dafür studiert, alles haben sie dafür aufgegeben, um dieses Buch zu studieren. Und Jesus sagt zu ihnen, hey, ihr forscht in den Schriften. Zu diesem Zeitpunkt gab es das Alte Testament nur und das Neue Testament gab es noch gar nicht. Das heißt, er sagt letztendlich, hey, ihr forscht in den Schriften, weil ihr meint, in ihnen das ewige Leben zu haben. Doch die Schriften, das Alte Testament, hey, das gibt Zeugnis von mir. Das spricht über mich. Also Jesus selber sagt, hey, der Fokus von dem gesamten Alten Testament, von jedem Buch in dem Alten Testament, es geht eigentlich um ihn. Die ganzen Symboliken, die da drin sind, schauen alle auf ihn hin. Und dann sagt er, und doch wollt ihr nicht zu mir kommen, um das Leben zu empfangen. Denn wenn ihr Mose glauben würdet, dann würdet ihr auch mir glauben. Nun, Mose war für die Pharisäer der wichtigste Prophet von allen. Mose, das war für diese Menschen unverzichtbar. Mose, das war derjenige, der das Volk Gottes aus der Sklaverei in Ägypten herausgeführt hat. Es war derjenige, der ihnen die 10 Gebote gegeben hat. Es war derjenige, der Zeichen und Wunder getan hat, von denen wir heutzutage nur träumen könnten. Das war ihr Vorbild gewesen. Dieser Prophet war für sie unverzichtbar. Und Jesus sagt, wenn ihr ihm glauben würdet, würdet ihr auch mir glauben. Warum? Weil von mir hat Mose geschrieben. Wirklich? Mose? 1500 Jahre vor Jesus hat Mose von Jesus geschrieben? Also wenn ich im Alten Testament lese, dann lese ich was von Gesetzen, von Geboten, von Regeln, von Tieropfern. Was hat das alles mit Jesus zu tun? Und das erinnert mich so ein bisschen an so ein Spiel, was ich aus meiner Jugend kenne. Das Spiel heißt, Wo ist Walter? Vielleicht kennt es der ein oder andere noch. Da geht es halt darum, dass du so ein Bilderbuch hast mit ganz vielen Bildern, wo Figuren drin sind. Und du musst letztendlich diese eine Figur finden. Und diese Figur heißt Walter. Der trägt immer so ein rot-weiß gestreiftes Hemd. Und den musst du halt finden. Das ist das Spiel letztendlich. Und ich zeige euch mal ein Bild, damit man sieht, wie es ausschaut. Ich habe es ein bisschen abgeändert. Und zwar nicht, wo ist Walter, sondern wo ist Jesus. Das sind so meine PowerPoint-Künste, habe ich einfach so rübergeschrieben. Hat gut funktioniert eigentlich, man merkt es eigentlich gar nicht. Aber das ist halt so die Frage, die wir uns jetzt stellen können. Wo ist Jesus? Und ich habe dieses Spiel geliebt, als ich noch ganz jung war. Und wir waren so hoffnungslos verzweifelt, weil wir diesen Walter einfach nicht gefunden haben. Manchmal habe ich gedacht, dass die Hersteller mich veräppeln wollten, weil ich mir gedacht habe, Junge, ich finde den nicht. Der ist da einfach nicht drinne. Und diesen Frust, glaube ich, haben manche Menschen auch, wenn sie in der Bibel lesen. Dass sie so viele Dinge lesen und lesen und lesen und gar nicht verstehen, vor allem im Alten Testament, was hat das mit Jesus zu tun? Wo soll der denn Jesus sein? Und deswegen lade ich euch ein, dieses Spiel mit Gott und mit mir jetzt zu spielen, wo wir Stück für Stück uns einfach anschauen in einer Geschichte, wie denn eigentlich Jesus darin vorkommt, obwohl sein Name nicht einmal da drin steht. Und ich lade euch ein, diese Geschichte mit mir anzuschauen. Das ist eine meiner Lieblingsgeschichten. Ich habe schon sehr oft über diese Stelle gepredigt. Und als ich dem Gottfried erzählt habe, dass ich darüber predigen werde, hat er sich nur gedacht, oh Nico, nicht schon wieder. Muss das sein? Und ich war so, ja Gottfried, das muss. Das muss einfach sein. Deswegen schauen wir uns die Geschichte von Adam und Eva an. Und ihr werdet sehen, wie darin Jesus vorkommt. Und werdet auch sehen, wie darin sogar das Evangelium zum ersten Mal drin vorkommt. Das ist also eine wunderbare Geschichte. Ich denke, viele von euch kennen diese Geschichte, deswegen werde ich sie ein bisschen abkürzen. Aber Gott hat letztendlich Adam und Eva erschaffen, hat sie in einen wunderschönen Garten hineingesetzt und hat ihnen erstmal die Arbeit gegeben, sich um diesen Garten zu kümmern. Nun, sie haben diese Arbeit bekommen, vor dem sie gesündigt haben. Nur so eine kleine Randnotiz. Das heißt, für diejenigen unter euch, die sich danach sehnen, eines Tages endlich im Paradies zu sein und dass Gott euch endlich von eurer Arbeit erlöst, habe ich ganz schlechte Nachrichten. Selbst im Paradies wurde gearbeitet. Aber gut, das nur so am Rande, ne? Also, Adam und Eva sind in diesem Garten, spazieren ein bisschen rum, ne? Irgendwann treffen sie die Schlange verführt sie und sie haben letztendlich gegen Gott gesündigt. Zum allerersten Mal haben sie das getan, wo Gott eigentlich gesagt hat, hey, tu das nicht. Gott hat sie gewarnt und sie haben genau das getan. Und dann heißt es folgendermaßen, da wurden ihnen die Augen geöffnet und sie erkannten, dass sie nackt waren. Sie erkannten, dass sie auf einmal entblößt gewesen sind. Und dann heißt es, sie haben versucht, sich so Feigenblätter irgendwie zu basteln, um ihre Scham zu bedecken. Und dass sie erkannten, dass sie nackt waren, ist eigentlich ein Synonym. Sie erkannten nämlich, dass sie gesündigt haben. Sie erkannten, dass sie fundamental etwas falsch gemacht haben. Sie haben erkannt, dass etwas Fürchterliches gerade passiert ist. Sie haben erkannt, dass sie verführt worden sind, dass auf einmal eine Scham über sie gekommen ist und auf einmal so eine Schuld, eine Schwere auf einmal da gewesen ist und sie sich selbst von sich selber so geekelt haben und so Unreinheit da gewesen ist. Und ich denke, wir kennen alle diesen Moment, denn jeder Moment in unserem Leben, wo wir gesündigt haben, zumindest bei mir, habe ich immer in meinem Gewissen diese Stimme gehabt, die mir gesagt hat, hey, tu es nicht. Und dann habe ich es trotzdem getan. Und dann ging es mir genauso wie Adam und Eva auch. Wo ich dann auch gemerkt habe, hey, ich fühle mich irgendwie so entblößt. Ich fühle mich so offenbart. Ich will mich am liebsten klein machen. Ich fühle mich so beschämt. Und vielleicht geht es ja auch so, dass du dann irgendwie angefangen hast zu weinen. Vielleicht hast du einfach dann angefangen, so Stimmen zu hören, die auf einmal extrem negativ waren. Wo du dich sogar selbst von dir geekelt hast und dich selber sogar nicht mal in den Spiegel anschauen konntest. Oh, ich weiß, wie sich dieser Moment anfühlt. Ich weiß, wie das ist, wenn du vielleicht sogar so einen kalten Schauer über deine Schultern bekommst, wie selbst das Blut in deinen Adern auf einmal sich so kalt anfühlt. Und dein Herz vielleicht anfängt zu rasen und du merkst auf einmal, ich hab genau das getan, was ich gedacht habe, dass ich niemals tun würde. Ich habe so gesagt, ich würde es niemals tun und dann habe ich es doch gemacht. Und dann war es bei Adam und Eva so, dass sie versucht haben, irgendwie diese Schuld zu bedecken, sodass es nicht mehr sichtbar ist. Sie haben irgendwie versucht, diese Scham zu bedecken, sodass sie sich nicht mehr so fühlen müssen, wie sie sich in dem Moment gefühlt haben. Und sie versuchten verzweifelt irgendwie ihre Scham mit diesen Feigenblättern zu bedecken. Aber diese Blätter, das war keine würdige Bekleidung gewesen. Denn so wie im Herbst die Blätter zu Boden fallen und dann zerbröseln, genauso wäre es bei ihnen auch passiert. Es hat vielleicht geholfen, für eine kurze Zeit ihre Scham nur so ein bisschen zu bedecken, aber selbst dann, nach einem Tag oder zwei, wenn die Blätter vertrocknet sind, würden sie bröseln und dann würden sie wieder nackt und entblößt und offenbar dastehen. Und sie würden sich wieder schämen und ihre Schuld würde sie wieder direkt anschauen. Und auch da denke ich mir, bei uns geht es eigentlich genauso. Bei uns ist es auch so, dass wir versuchen, durch unsere eigene Leistung, durch unsere eigene Handarbeit, durch unsere eigenen Werke irgendwie unsere Schuld zu tilgen. Und wir versuchen irgendwie diese Scham zu bedecken und wir denken, vielleicht, wenn ich einfach nur genug bete, vielleicht fühle ich mich dann besser. Vielleicht, wenn ich einfach nur genug in der Bibel lese, vielleicht bin ich dann ein bisschen heiliger. Wenn ich einfach nur genug faste, vielleicht einen Tag, vielleicht sogar 3 Tage, vielleicht dann bin ich so richtig rein danach. Vielleicht, wenn ich einfach nur genug Geld an die Kirche gebe, dann muss ich mich nicht mehr so unwürdig fühlen, wenn ich in der Kirche bin. Oder vielleicht, wenn ich einfach nur genug Werke, gute Werke tue, vielleicht kann dann diese Schuld nicht mehr so schwer auf mir lasten. Vielleicht geht es mir dann ein bisschen besser. Und vielleicht hast du schon gemerkt, das hilft nicht so wirklich. Du fühlst dich immer noch beschämt, du fühlst dich irgendwie immer noch so mit Schuld beladen und du fühlst dich immer noch innerlich so dreckig und du merkst, egal wie oft du duschen gehst, du fühlst dich irgendwie nicht wirklich reiner in den Dirnen. Du fühlst dich immer noch so dreckig an in deiner Seele. Und dann ist es meistens so, dass wir uns von Gott anfangen zu distanzieren. Und wir bewegen uns immer weiter weg von Gott und immer mehr zu der Sünde hin. Und je mehr wir uns distanzieren, desto mehr sündigen wir und laden uns noch mehr Schuld und noch mehr Scham auf. Und dann sind wir immer kleiner und noch kleiner. Und wir merken irgendwie, weißt du was, irgendwann kommt dieser Gedanke hoch, weißt du, ich habe jetzt mittlerweile schon so viel gesündigt, jetzt ist es eh schon zu spät. Jetzt will Gott erst recht nichts mit mir zu tun haben. Jetzt ist es vorbei. So, jetzt werde ich einfach weiterhin sündigen, weil wenigstens, wenn ich sündige, dann fühle ich mich für einen kurzen Moment gut, auch wenn ich mich danach noch schlechter fühle. Das ist so ein Teufelskreis, der einen immer weiter nach unten reißt. Und dann heißt es in dieser Geschichte dann, sie hörten die Stimme Gottes, des Herrn, wie er wandelte, wie er in diesem Garten spazieren gegangen ist. Sie hörten seine Stimme und dann haben sie sich versteckt. Sie hörten Gott und sie versteckten sich vor seinem Angesicht. Und genau so verhalten wir uns auch. Wir sündigen gegen Gott und dann rennen wir weg, anstatt zu ihm hinzurennen. Wir versuchen uns klein zu machen und wir denken, wir sind es nicht mehr würdig, vor so einen heiligen Gott zu treten. So ein Gott, der uns nur liebt und wir haben gegen ihn gesündigt. Dann denken wir, nee, das kann ich nicht. Ich muss mich verstecken. Ich muss mich ganz elendig fühlen. Ich muss dafür büßen. Ich muss dafür leiden. Diese Gedanken kommen manchmal hoch. Und auch bei Adam und Eva war es genauso. Sie sind von Gott weggerannt und sie wollten sich klein machen. Sie wollten sich verstecken. Und sie haben sich von Gott distanziert. Aber ich möchte einfach nur sagen, ein Leben distanziert von Gott, ein Leben ohne Gott ist ein Leben im Elend. Es ist elendig, ohne Gott zu leben. Ich könnte es gar nicht aushalten, ohne ihn zu leben. Mein Leben wäre so sinnlos. Und so haben sie sich hinter diesem Baum versteckt. Und dann heißt es, da rief Gott der Herr und sprach, hey Adam, wo bist du? Und er hört nichts. Und dann wartet er ein bisschen. Hey Adam, wo bist du, Adam? Er hört immer noch nichts. Dann denkt sich, hä, ist ja komisch. Es ist irgendwie schon Mittagszeit. Wir wollten eigentlich Brotzeit machen beim Baum des Lebens. Wir wollten eigentlich Kaffee und Kuchen trinken. Wir wollten eine gute Zeit gemeinsam haben. Hey, wir wollten eine innige Gemeinschaft haben. Hey Adam, wo bist du, Adam? Ich wollte dir doch eigentlich nahe sein. Ich wollte doch eigentlich da sein, wo du bist. Und wo du bist, da wollte ich doch eigentlich sein. Hey Adam, wo bist du, mein Lieber? Und auch diese Frage stellt Gott dir, wenn du sündigst. Hey, du musst dich nicht verstecken. Hey, wo bist du? Hey, lass uns miteinander reden. Komm vor mein Angesicht. Genau diese Frage stellt Gott dir auch. Hey, wo bist du? Und dann antwortete Adam. Und er sagte, ich hörte deine Stimme. Ich hörte deine Stimme und ich fürchtete mich, denn ich bin nackt. Und darum habe ich mich verborgen. Ich finde das so krass. Die Stimme Gottes hat sich nicht verändert. Gott war immer noch der Gleiche. Er war immer noch der liebende Vater, der wahrscheinlich in diesen, keine Ahnung, da spazieren gegangen ist und hat so gezwitschert wie die Vögel und hat sich einfach gefreut. Es war die gleiche Stimme gewesen, aber diese Stimme, die einst wie ein Wohlklang gewesen ist, wurde auf einmal zu einer Stimme für ihn, wo er sich fürchtete. Das ist komisch. Gott hat sich nicht verändert. Gott ist der Gleiche gewesen. Aber was sich verändert hat, ist, wie Adam Gott gesehen hat. Er hat ihn nicht mehr gleich gesehen. Auf einmal sah er nicht mehr diesen liebenden Vater, sondern sein ganzes Gottesbild wurde auf einmal komplett verzerrt. Und das Einzige, was er gesehen hat, war seine Sünde, die ihn anklagt. Das Einzige, was er gesehen hat, war seine Scham, die ihm sagt, wie schlecht er ist. Das Einzige, was er hörte, war die Stimme der Sünde, die ihn verurteilt hat, die ihn beschämt hat. Und deswegen hat er gesagt, nee, ich fürchte mich. Ich muss mich ganz klein machen. Und deswegen hat er versucht, sich zu verbergen. Aber hier ist das Ding. Wirkliche Sicherheit, wo du dich nicht fürchten musst, wo du wirklich geborgen sein kannst, das findest du nur in der Gegenwart Gottes. Nur da, wo Gott ist, findest du wirkliche Sicherheit für dein Leben. Und dann finde ich es so interessant, weil es heißt ja, als Gott Adam und Eva erschaffen hat, da waren sie beide nackt und sie schämten sich nicht. Das heißt, vor dem sie gesündigt haben, waren sie schon nackt, aber sie schämten sich nicht, so wie kleine Kinder. Und dann auf einmal sündigen sie und dann waren sie immer noch nackt, das hat sich nicht verändert, aber auf einmal schämten sie sich. Warum? Weil Sünde beschämt immer. Sünde beschämt, aber Gott beschämt dich nicht. Sünde verurteilt, aber Gott verurteilt dich nicht. Und Gott sieht das. Gott sieht, wie seine geliebten Kinder hinter diesem Baum zittern, voller Angst, vielleicht sogar Todesangst, weil Gott hat ja gesagt, hey, wenn das passiert, dann werdet ihr gewisslich sterben. Und er hat gedacht, okay, was passiert dann mit mir? Was wird dann passieren? Das war eine Angst da gewesen, die wir uns vielleicht gar nicht vorstellen konnten, die sie in ihrem eigenen Leben noch nie kannten. Und Gott sieht ihre Angst, er sieht ihre Scham, er sieht diese Schuld, die auf ihrem Leben lastet und er sieht diese kümmerliche Bekleidung, die sie da anhatten. Diese Bekleidung, die nicht ausreichen würde, die ungenügend war. Und jetzt kommt das Evangelium mit ins Spiel. Und dann heißt es nämlich, Gott sieht das und Gott der Herr machte Adam und Eva Kleider aus Fell und er bekleidete sie. Seht ihr, dieses Fell, das war eine würdige Bekleidung. Dieses Fell war eine Bekleidung, die wirklich lange gehalten hat. Das war eine Bekleidung gewesen, die nicht von Menschen ist, nicht menschengemacht. Ist kein Werk des Menschen gewesen, sondern es war ein Werk Gottes. Es heißt hier, Gott machte es, nicht der Mensch. Gott wurde aktiv. Adam und Eva haben gegen Gott gesündigt und was sich Gott denkt dabei ist, ich werde aktiv. Ich werde es machen. Ich werde das, was ihr verbockt habt, das werde ich wieder richtig machen. Ich werde eure Scham wegnehmen. Ich werde für eure Schuld bezahlen. Sie haben gesündigt und Gott denkt sich, ich werde euch beschenken. Das ist, wie gut Gott ist. Und Gott gibt ihnen dieses Fell, was zu jeder Jahreszeit ihnen Schutz, Wärme und ihre Scham bedeckte. Wie ein liebender Vater kümmert er sich um all ihre seelischen und äußeren Nöte. Damit aber Gott ihnen dieses Fell geben konnte, musste vorher etwas sehr Schlimmes passieren. Es musste vorher etwas passieren, was noch nie zuvor passiert ist. Es musste vorher etwas in Existenz gerufen werden, was es noch nie gegeben hat. Und zwar dieses Tier musste sterben. Der Tod kam zum allerersten Mal in die Welt. Damit Adam und Eva bekleidet werden konnten, musste dieses Tier sterben, sodass sie wieder gerecht vor Gott dastehen konnten, sodass sie wieder Gerechtigkeit hatten vor Gott. Und Gerechtigkeit bedeutet einfach nur, das Recht zu haben, vor Gott zu stehen, ohne sich schämen zu müssen, ohne sich Sorgen zu machen, was man selber verbockt hat, sondern wieder das Recht zu haben, hey, ich darf zu meinem Vater kommen, ich darf bei ihm zu Hause sein, ich darf in sein Haus reinkommen. Das ist, was Gerechtigkeit bedeutet. Aber hier ist das Ding, auch dieses Fell war nur ein Schatten von dem, was eigentlich kommen soll. Auch dieses Fell hat eigentlich nicht ausgereicht. Für eine kurze Zeit, ja, vielleicht für ein Jahr oder so. Und dann, wenn es sich abgenutzt hat, musste wieder ein neues Tier geopfert werden. Und es musste immer wieder ein neues Tier geopfert werden, weil es nie wirklich ausgereicht hat. Und dann ist es so, dass der Schreiber des Hebräerbriefes Folgendes schreibt. Und Mose hat ja deswegen auch angeordnet, dass immer wieder Tiere geopfert werden mussten, um für ihre Schuld zu bezahlen. Das war so eine Symbolik dahinter. Und er sagte, hey, die Opfer der alten Ordnung, die konnte keinen Menschen für immer von seiner Schuld befreien. Das hat nicht funktioniert. Jahr für Jahr musste immer wieder ein neues Tier geopfert werden. Und jetzt natürlich die Frage, okay, welche Bekleidung reicht denn aus? Welche Bekleidung ist denn gut genug? Welches Opfer muss denn nicht ständig immer wieder gemacht werden, sondern welches Opfer reicht ein für alle Male aus? Wenn all diese Symboliken, die es in der Bibel immer wieder gab, von den Tieropfern und diese Symbolik hier in Adam und Eva, wenn das alles nur ein Schatten ist von den Dingen, die kommen sollen, wo wird denn darauf hingewiesen? Wo wird denn hier darauf hingedeutet? Und da sagt der Apostel Paulus, denn ihr alle, die ihr auf den Namen von Jesus Christus getauft worden seid. Ihr habt Christus angezogen. Jesus ist das Lamm Gottes, geschlachtet für dich. Er ist derjenige, der dich bekleidet. Er ist derjenige, der am Kreuz für deine Sünden gestorben ist. Er ist derjenige, der ein und für alle Mal für jede Sünde aus der Vergangenheit und aus der Zukunft für dich gestorben ist. Sein Opfer reicht aus. Warum? Weil er das Leben ist. Weil er der Ursprung des Lebens ist. Und somit kann er jedem Einzelnen von uns von seinem Leben geben. Sein Opfer reicht aus. Und somit, wenn du getauft bist, dann bist du so genauso heilig, wie Jesus heilig ist. Genauso heilig, wie Jesus ist, genauso heilig bist du letztendlich auch. Das heißt, wenn du eines Tages vor Gott stehst, und das ist eigentlich etwas sehr, sehr Bewältigendes, vor Gott zu stehen, weil Gott extrem heilig ist, er ist übermächtig, er ist überwältigend. Er ist so heilig, dass die Engel im Himmel, die vor seinem Thron stehen, ihn nicht einmal anschauen. Sie wagen es, ihn nicht einmal anzuschauen, sondern sie nehmen ihre Flügel und sie bedecken ihre Augen und sie bedecken ihre Füße. Und sie singen nicht mal zu Gott. Sie singen keine Lobpreislieder, so wie wir Lobpreislieder singen, sondern diese Engel, was sie machen, ist, die schauen zueinander, sie schauen sich gegenseitig an und sie schreien, heilig, heilig, heilig ist der Herr Gott allmächtig. Sie flippen aus, weil Gott so heilig ist, dass sie es nicht mal ertragen können. Und sie schauen zueinander und sagen, er ist so heilig. Und sie machen das seit Ewigkeit zu Ewigkeit. Und ihnen wird einfach nicht langweilig, weil Jesus so faszinierend ist für sie. Und er ist so mächtig, dass wenn er sprechen könnte oder sprechen würde hier, dann würde die ganze Erde beben. Er ist so überwältigend, dass wenn er nur hier wäre, dann würden wir wahrscheinlich alle einfach zu Boden fallen. Die Bibel beschreibt ihn als ein verzehrendes Feuer. Und Paulus sagt sogar, dass Gott in einem unnahbaren Licht lebt. In einem Licht, was so hell ist, was so voller Energie ist, dem man sich einfach nicht nähern kann. Und doch heißt es hier, wenn du bekleidet bist mit der Heiligkeit und der Gerechtigkeit Jesu Christi, das sagt der Schreiber des Hebräerbriefes, so lasst uns freimütig hinzutreten zu dem Thron der Gnade, damit wir Barmherzigkeit und Gnade erlangen zur richtigen Zeit. Wenn du bekleidet bist mit Jesus, dann hast du das Recht. Du musst dich nicht klein machen. Du musst dich nicht beschämt fühlen. Du musst dich nicht verstecken oder wegrennen, sondern wenn du getauft bist, dann darfst du freimütig vor den Thron der Gnade, nicht den Thron des Gerichts, nicht den Thron des Zornes, Thron der Gnade hinzutreten. Und wenn du hier bist und du fühlst dich so dreckig und du fühlst dich so unrein, du fühlst dich so beschämt, dann möchte ich einfach nur sagen, hey, schau zu Jesus. Schau zum Kreuz und schau nie wieder weg. Schau zum Kreuz, da wo Jesus ist. Und siehe das Lamm Gottes, was deine Sünden weggenommen hat. Siehst du, Jesus hat deine Sünden weggenommen am Kreuz, damit du frei bist, damit du in Freiheit vor ihn treten kannst, sodass du wirklich da sein kannst, wo Gott ist. Und wo er ist, da sollst du sein. Du sollst da sein, wo er ist, auf seinem Schoß, auf seinem Thron. Da gehörst du hin. Siehst du, wie kostbar du bist für den Vater, für den Sohn? Du bist so unfassbar kostbar. Du bist für Jesus unverzichtbar. Jesus würde alles für dich geben. Und nicht nur er würde es tun, sondern am Kreuz hat er es bereits getan. Das ist nicht eine Sache, die Jesus hätte noch geben können. Er hat sein Leben gegeben, weil er gesagt hat, ohne dich mache ich das nicht. Ich will dich. Du bist für mich unverzichtbar. Seht ihr, seit Anfang an, seit Adam und Eva, seit dem ersten Sündenfall, seit der ersten Sünde, sagt Gott, ich will deine Scham bedecken. Ich will deine Schuld bedecken. Ich will nicht, dass du dich irgendwie klein machst. Ich will Gemeinschaft. Das, was ich will. Und Gott wartet auf deine Antwort. Und er wartet darauf, was du willst. Ob du es annehmen willst. Ob du bekleidet werden möchtest. Seht ihr, Gott, der Vater hat das gegeben, was für ihn am kostbarsten war. Sein Sohn. Weil du genauso kostbar bist für ihn. Und weil er seinen Sohn gegeben hat, ist Jesus auch der einzige Weg zurück zu ihm. Jesus ist der einzige Weg. Und aus dem Grund ist Jesus für uns unverzichtbar. Lasst uns noch gemeinsam aufstehen und das letzte Lied einfach zu Jesus singen und ihn einfach groß machen. Lasst uns wirklich freimütig einfach vor den Thron der Gnade treten.